Liebe Gemeinde hier drin und drüben im Übertragungsraum. Und wir winken auch denen am PC zu, auch wenn sie es nicht sehen. Wir haben jetzt etwas gemacht, was wir noch gar nie gemacht haben. Wir haben jetzt mehrere Monate über einen einzigen Bibelvers geredet. Und zwar Markus Kapitel 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das war die Antrittspredigt unseres Herrn. Nun, die Zeit ist erfüllt. Sie ist angefüllt mit Ewigkeit. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um. Letztes Mal ging es um die Frage, gehöre ich zu denen, die eine Totalumkehr brauchen, oder bin ich einer von denen, die eine Kurskorrektur brauchen? Und heute nun geht es um das Schönste, Größte und Wichtigste von allem, nämlich glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium. Und jetzt erst einmal die Frage an euch. Ich rede jetzt vor allem mit den Skeptikern, die an den PCs vielleicht sitzen. Kann man das eigentlich noch guten Gewissens glauben? In Zeiten von Evolutionslehre ist nicht der Zufall der Motor des Ganzen? Nun, ein Pfarrer traf seinen früheren Klassenkameraden bei einem Klassentreffen wieder und der war inzwischen Philosophieprofessor geworden. Und wie es halt so ist, bei Klassentreffen tranken die nicht nur Mineralwasser, sondern auch stärkere Dinge. Und so nach dem fünften, sechsten Bier sagt der Pfarrer auf einmal: Also ihr Philosophen, ihr seid wie Leute, die eine schwarze Katze in einem dunklen Raum suchen. Dann sagt der Philosophieprofessor: Und ihr Theologen, ihr seid noch viel besser. Ihr sucht eine schwarze Katze in einem dunklen Raum, die es gar nicht gibt. Und behauptet, ich habe sie. Nun, kann man noch guten Gewissens gläubig sein? Ist es nicht längst alles widerlegt? Zunächst ein Wort an euch Skeptiker. Fangen wir mit etwas ganz Winzigem an. Eigentlich fast ein bisschen lächerlich. Ich habe es auch schon mal erzählt. Ich war vor einigen Jahren, 2012 glaube ich, in Israel. Und ich lief am Sabbatbeginn über den jüdischen Markt in Israel, in Jerusalem. Und das ist ein eindrucksvoller Moment, das muss man mal erlebt haben. Wenn die Rollläden runterziehen, wenn alles Richtung Sabbat geht und dann hört man immer diese lustigen Hörner tuten. Und ich dachte die ganze Zeit, ich brauche jetzt noch 5 Äpfel. Und ich laufe durch diesen Markt und diese Stimmung hat mich so eingefangen, dass ich gesagt habe, ach, vergiss die Äpfel, ich schaue mir das an. Und ich bin immer wieder da gestanden, habe fasziniert zugeschaut, wie diese Männer mit diesen Bärenfellmützen und mit ihren Tröten da die säumigen Ladenbesitzer antröten. Es war so eine Stimmung wie Heiligabend, so am Nachmittag um 4 Uhr. Und dann laufe ich da so durch und denke ich, am Schluss war ich schon fast an der Straße und denke ich, oh Gott, ich habe nichts zu essen für morgen. Und in Israel gibt es am Sabbat nichts. Und da kommt von hinten einer auf mich zu, tippt mich an der Schulter, drückt meine Plastiktüte in der Hand und ich schaue rein. Wisst ihr, was drin war? Wie viele Äpfel? 5 Äpfel. Ich habe mich umgeschaut und dachte, jetzt fliegt er gleich weg. Ich sage euch, ich habe diese Äpfel genommen. Ich war so geplättet, Am nächsten Tag habe ich 4 davon verschenkt. Ich habe gesagt, die kannst du unmöglich allein essen, diese Äpfel. Das sind heilige Äpfel. Nun, Freunde, ich habe an meinem Verstand gezweifelt. Und ich hatte gestern wieder so ein kleines Erlebnis, das kann ich jetzt aber nicht im Detail erzählen, eine zweite Gebetserhörung, die so präzise ist, dass ich sage, es mag alles Mögliche sein, aber es war kein Zufall. Nun, das sind meine Dinge. Die nützen Ihnen vielleicht nichts. Und deshalb möchte ich gerne über die Dinge reden kurz, die ihr wahrnehmen könnt. Jetzt brauche ich kurz einen Ministrant. Fritz, komm mal raus. Ja. Also. Du trägst jetzt die Erde. Okay, halt sie gut fest. Das ist der Originalmond. Ihr wisst ja, die Erde hat diesen kleinen Freund. Der ist manchmal lästig, wenn man nicht schlafen kann. Aber der hat ein paar gute Eigenschaften. Und dieser Mond, der schleicht doch dauernd um die Erde herum. Habt ihr euch schon mal überlegt, was passieren würde, wenn der Mond so ein Zehntel größer wäre? Schon mal drüber nachgedacht? Ein Zehntel. Wisst ihr, was passieren würde? Die Gezeitenkräfte wären so stark, dass die gesamten Kontinente jeden Tag überflutet würden, mit Ausnahme von ein paar hohen Bergen. Jetzt hat dieses Teil namens Erde die kuriose Eigenschaft, dass es eiert. Heb's mal gut fest. So, ich drehe es und dann musst du immer so schwanken. Okay? Und zwar, die Sonne brauche ich noch, Moment. So, also. Hier ist die Sonne. Jetzt musst du so schwanken. Okay, schwank. Schwank, langsamer. So, Dankeschön. Habt ihr euch schon mal überlegt, was passieren würde? Halt. Wenn die Erde nicht eiern würde, wenn die ihren Winkel im Verhältnis zur Sonne nicht ändern würde, dann gäbe es keinen Sommer, keinen Winter, das wäre aber nur das kleinere Problem. Hier am Äquator entstünde ein absolut unbelebter Wüstenstreifen und am Nordpol und am Südpol entstünden Eiskontinente. Es gäbe auf diesem Planeten kein Leben. Ich kann ein bisschen vor. Ihr wisst doch, dass unser Planet um die Sonne kreist. Und zwar in einer elliptischen Bahn. Ellipse, schon klar, oder? Habt ihr euch schon mal überlegt, was passieren würde, wenn diese Ellipse etwas mehr ausgebeult wäre? Also, wenn die praktisch etwas flacher wäre und die Erde praktisch weiter von der Sonne wegfliegen würde, hätte ein ganz schönes Tempo drauf. Es würden im Maximalabstand Temperaturen entstehen, die jedes Leben zerstören. Und in der Nähe der Sonne würden Temperaturen entstehen, die alles Leben verdampfen lassen. Das sind lächerliche Beispiele. Dankeschön, Herr Ministrant. Super. Der wird nächste Woche konfirmiert. Bestanden. Das sind jetzt lächerliche Beispiele. Aber die haben alle eines. Wie kommt es, dass so viel zusammenwirken muss? Zum Beispiel das Eis. Wenn Eis nicht schwimmen, sondern untergehen würde, würden wir auf einem Eiskontinent leben. Wie kommt es, dass das alles zusammenwirkt? Und das sind lächerliche Beispiele im Vergleich zu den kosmischen. Das Verhältnis von Gravitation zu Expansion, also Anziehungskraft zu Ausdehnung im Universum. Wenn das um einen mikromalen Bruchteil anders wäre, gäbe es keine Materie. Ein Wissenschaftler sagt, wenn das Zufall sein soll, dann wäre das etwa mit Folgendem zu vergleichen. Stell dir vor, im Garten vom Weißen Haus legst du Dollarmünzen aufeinander. Und zwar eine Säule von Dollarmünzen von Washington bis zum Mond. Und mittendrin ist eine einzige rot gefärbte Dollarmünze. Und du müsstest die jetzt praktisch finden. Die Feinabstimmung im Universum ist aber nicht eine Säule von Dollarmünzen, sondern stell dir vor, der ganze amerikanische Kontinent wäre mit Säulen von Dollarmünzen bedeckt und in einer einzigen wäre diese berühmte rote Dollarmünze. Aber nun hast du nicht nur den einen amerikanischen Kontinent voller Dollarmünzensäulen bis zum Mond, sondern 1 Milliarde weitere. Und in allen gibt es eine einzige. So groß wäre der Zufall, müsste der Zufall sein. Ich finde also, dass Menschen, die an den Zufall glauben, die haben einen ganz enorm starken Glauben. Also ich würde mich, ich spiele deshalb mit Lotto, weil ich da nie was treffe. Und das Lotto ist lächerlich im Vergleich zu dem. 1 Milliarde Kontinente voller Dollarmünzen bis zum Mond. Nun, das ist alles ein Beispiel von John Lennox übrigens, amerikanischer Mathematiker. Wenn Sie also heute Morgen in Ihrer Haut stecken, das kann ja sein, dass Sie das gerade tun, kann es sein, dass Sie da jemand reingesteckt hat? Kann es sein, dass jemand gesagt hat, lasst uns Menschen machen zu unserem Abbild? Wisst ihr, der Glaube hat viele Gegner. Der Zweifel ist übrigens einer der Schwächeren. Es gibt ganz andere Gegner. Die wirklichen verstecken sich gar nicht im Kopf, sondern hier. Wer ist das? Ein Beispiel wieder. Als ich in die 5. Klasse kam, erstmals im Gymnasium, zum Baurebur, mein Gott, war das schwierig für mich, komme da rein, liegt ein Geldbeutel am Boden. Ich heb den Geldbeutel auf, da waren 50 Mark drin. Das war, wow. Ich hätte jetzt sagen können, das ist ein herrenloser Geldbeutel, der gehört niemand. Aber der Geldbeutel hatte einen Herrn. Das war ein 12. Klässler. Und der war überglücklich, als ich ihm den Geldbeutel wieder überreichen konnte. Was will ich sagen? Der Herr hatte den Kontakt zu seinem Geldbeutel verloren. Aber der Geldbeutel hatte immer noch einen Herrn. Vielleicht denkt mancher von euch, ich will mir nicht dreinreden lassen. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will mich selber bestimmen. Der Unwille ist der stärkere Gegner des Glaubens als der Zweifel. Die wahren Entscheidungen fallen hier, nicht hier. Denk mal drüber nach. Will ich das eigentlich? Will ich es eigentlich, dass es einen Gott und einen Sohn Gottes gibt, ein ewiges Leben? Will ich das? Dass es vielleicht auch das Gegenteil gibt des ewigen Lebens, nämlich den ewigen Tod. Ich bin überzeugt, wenn ihr den Weg des Glaubens einschlagt, nähert ihr euch der Wahrheit eures Lebens. Vielleicht denkt jetzt mancher wieder, ach, ich lebe ohne Glauben eigentlich auch ganz gut. Ich halte dagegen, vielleicht lebst du unter Niveau. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, einen Satz, der heißt, jetzt aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Meistens predigt man dann bei einer Hochzeit über dieses Ding, über die Liebe, weil die die größte ist. Aber kommt wieder einer meiner berühmten Grafiken. Wenn die Liebe der Karren ist, in dem alles Gute in deinem Leben drin ist, hast du schon mal versucht, den Karren zu ziehen, an dem keine Räder sind. Wenn die Liebe der Karren des Lebens ist, dann ist der Glaube das Rad. Und die Hoffnung ist das Pferd. Okay? Das müsste jetzt eigentlich grün sein. Vor lauter Aufregung habe ich es falsch gemalt. Hier. Kann es sein, dass mancher unter Niveau lebt, weil ihm eine ganze Dimension des Lebens fehlt? Liebe ohne Glaube ist Sisyphusarbeit. Konfis, ich rate euch, holt raus, was das Leben bietet, aber hebt vor allem den kostbarsten aller Schätze, nämlich den Glauben. Es gibt drei Dinge im Neuen Testament, in der Bibel, die kostbar genannt werden. Drei. Das eine ist das vergossene Blut unseres Herrn, darum ging es letzte Woche. Das zweite sind die Versprechungen Gottes. Und das dritte ist der Glaube. Es gibt eine Sache, vor der Jesus den Hut zieht. Und es ist der Glaube. Da gab es mal eine Frau, die hatte eine kranke Tochter und die lief hunderte von Kilometern, um Jesus um die Heilung ihrer Tochter zu bitten. Und als die ankam, hat Jesus den problematischsten aller Sätze gesagt. Er hat zu der Frau gesagt, man darf das Brot nicht den Kindern wegnehmen und den Hunden vorwerfen. Jetzt hätte die Frau sagen können, ja sag mal, bin ich denn ein Hund, dass du mich so beleidigst? Aber in Wirklichkeit war da wohl ein Glaubenstest drin. Die Frau kontert und sagt, schau, sogar die Hunde fressen von den Brosamen, die vom Tisch runterfallen. Und Jesus sagt zu ihr, Frau, Chapeau, dein Glaube ist groß, deine Tochter ist gesund. Wir sehen das wieder und wieder. Jesus zieht den Hut von Menschen, die glauben. Der Hauptmann von Kapernaum zum Beispiel. Oder Petrus. Jesus wusste genau voraus, dass Petrus ihn verleugnet würde. Und dann sagt er, Petrus, ich habe für dich gebetet. Wisst ihr, warum er gebetet hat? Er hat nicht gesagt, ich habe für dich gebetet, dass du reich wirst oder gepflegtere Haare bekommst oder so. Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dich bekehrt hast, stärk deine Brüder. Wieder der Glaube. Wahnsinn. Jesus misst dem Glauben die größte Bedeutung bei. Paulus schreibt an seine geplagten Epheser, er sagt, Leute, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Mit dem könnt ihr die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Warum der Glaube? Warum spielt der so eine gewaltige Rolle? Nun, stellt euch vor, der Mensch, davon bin ich zutiefst überzeugt, du, ich, der Konfi, die Oma, ist durch und durch ein Beziehungswesen. Das Einzige, was wirklich Glück und Unglück in unser Leben reinbringt, sind gute oder gestörte Beziehungen. Nichts anderes. Wir sind Beziehungswesen. Und nun gibt es verschiedene Dimensionen von Beziehung. Ich habe hier die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Und die Bibel sagt, Was diese Beziehung kennzeichnet, ist die Liebe. Nun haben wir aber eine ganz andere Dimension von Beziehung. Das wäre die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Hier mit dem Dreieck gekennzeichnet. Und was prägt diese Beziehung? Hier ist ein ganz anderes Symbol, nämlich der Glaube. Ich nehme dafür das klassische Bild vom Anker. Der Glaube. Natürlich ist auch diese Glaubensbeziehung zu Gott von Liebe geprägt. Aber es ist eine völlig andere Art von Liebe wie diese hier. Es ist eine andere Dimension der Beziehung. Und wenn ihr sagt, ach, ist Gott ohne Glaube auch, dann sage ich, es kann sein, dass du weit unter deinem Niveau lebst. Stellt euch vor, diese Beziehung zwischen Mensch und Gott ist vergleichbar einem Baby, was total angewiesen ist auf die Mutter. Und jetzt stell dir mal ein Baby vor, liebe Mami, das nicht trinkt. Wenn ein Baby 5 Stunden lang nicht trinkt, dann ist die Mutter in Panik, weil sie weiß und spürt, jetzt geht's ans Leben. Und so ähnlich ist es mit dieser Beziehung. Es ist eine Abhängigkeitsbeziehung. Du bist voll und ganz angewiesen. Und dann sagt der Hebräerbrief, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das bedeutet, du brauchst diese Dimension. Sonst kriegst du keinen Frieden rein zwischen dir und der Ewigkeit. Und du brauchst die richtige Form von diesem Glauben. Wer nicht glaubt, ist wie ein Baby, das nicht trinkt. Es hat eine Weile gedauert, bis die Jünger das verstanden haben, wo die eigentliche Kraftquelle von Jesus liegt. Die haben ihn angeschaut, haben ihm abgeschaut. Und eines Tages kamen sie zu ihm und haben gesagt, Herr, mehre uns den Glauben. Mehre es uns. Stärke es uns. Denen ging es vermutlich so, wie manchem von euch. Es kann sein, dass ihr heute hier seid, weil ihr einen Freund habt, der plötzlich anfängt aufzublühen, weil er einen Glauben gefunden hat. Nun, was bedeutet es? Mehre uns den Glauben. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue und wenn ich es vergleiche heute mit vor 30 Jahren, und dann kann ich, ohne arrogant zu sein, sagen, mein Glaube hat an Tiefe, an Weite und auch an Kraft gewonnen. Ich bin immer noch irgendwo im Nirgendwo. Aber meine Sehnsucht ist, dass es immer mehr wächst und alles durchdringt. Dieses Glauben. Es macht das Leben nicht leichter, aber es macht es tiefer, es macht es reicher und es macht es schöner. Und jetzt ist die Frage, die vielleicht mancher von euch stellt. Wie kommt es zu diesem Wachstum? Ich denke, bei mir, wenn ich so nachdenke, sehe ich etwa 4 Wachstumsfaktoren. Das erste für mich persönlich, was meinen Glauben zum Wachsen bringt, ist, ich habe vor Jahren die Art und Weise, dieses Buch zu lesen, komplett geändert. Ich lese es nur noch meditierend. Ganz langsam. Ganz langsam. Ich wiederhole und ich lerne auswendig. Und es ist unglaublich, wie stark sich das auswirkt. Ich spüre und merke, dass das Ganze ein wunderbares Gewebe ist, wo alles in sich zusammenhängt. Und wenn ihr vielleicht sagt, ja, das mag schon sein, das ist ein Gewebe, aber ich sehe es wie ein Teppich von unten, dann sage ich, dreh es einfach mal um. Und dann geht dir auf, wie unwahrscheinlich schön und zusammenhängend alles ist. Das ist also der Punkt 1. Was meinen Glauben zum Wachsen bringt, ist das Essen von Gottes Wort. Das Zweite, es gehört ein Entschluss her. Ich will im Glauben wachsen. Dieser Entschluss, das reicht nicht, dass man den einmal im Alter von 17,5 trifft, sondern den musst du wiederholen. Den musst du täglich wiederholen. Und viele, viele, viele folgen mir an diesem Punkt leider nicht. Die sagen, ach, in der Bibel heißt es, wenn ihr Glauben habt von der Größe eines Senfkorns, also reicht auch ein kleiner Glaube. Nun, ich bin getauft, konfirmiert, ich glaube an Gott, ich gang dreimal im Lehrjahr in Kirche, das muss langer. Ich hoffe für Sie, dass es reicht, aber ich sage euch, sogar ein Senfkorn hat eine Mindestgröße. Und vor allen Dingen ist ein Senfkorn kein Sandkorn. Ein Senfkorn hat Bestandteile. So, und ich glaube, für die vielen, die sich des Glaubenswachstums irgendwo unter ferner liefen und auf der Prioritätenliste gestellt haben, ich sage euch eins, ich habe noch nie einen Vogel kennengelernt, der für das Käfigleben erschaffen wurde. Ich habe schon viele Vögel gesehen, die sich daran gewöhnen und sogar singen. Aber ich kenne keinen, der dafür gemacht ist. Und die Seele ist nicht für ein Käfigleben gemacht, sondern der Glaube verleiht der Seele Flügel. Und die Jünger haben das gesehen und haben gesagt, mehre uns den Glauben. Und jetzt das Dritte. Was gehört noch dazu? Es ist die Umkehr. Denkt an den verlorenen Sohn. Ich glaube, den kennt hier drin jeder. Der Kerl hatte einen Vater. Er wusste die ganze Zeit, ich habe einen Vater. Aber er lebte ohne diesen Vater. Er lebte gegen diesen Vater. Er lebte getrennt von diesem Vater. Der Vater war da, aber er hatte dieses Entscheidende nicht, nämlich eine Beziehung. Und eines Tages, wie ihm in den Sinn kommt, dass sein Leben nun endgültig an die Wand gefahren ist, da sagt er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und dann beginnt, Freunde, ein Weg, der manchem von euch noch bevorsteht. Es ist der Weg der Umkehr. Dieser Mann, im Laufe dieses langen Weges zurück, zerbricht in ihm die ganze Arroganz des jungen Mannes, der weiß, mir gehört die Welt. Es zerbricht in ihm sein ganzer Stolz. Ich bin von Beruf Sohn. Und das Ganze fällt allmählich von ihm ab. Und wie er dann vor dem Vater steht, ist er bereit, die Beziehung aufzunehmen, wie sie eigentlich sein soll. Du, mein Vater, ich dein Kind. Vorher war es theoretisch, jetzt war es praktisch. Und jetzt kommt ein sehr hartes Wort für all die, die mit so einem Minimalsglauben zufrieden sind. Gib dich nicht zufrieden. Denn der Vater sagt ein sehr hartes Wort. Allerdings erst im Rückblick. Er sagt nicht, mein Sohn war verwirrt, hatte sich verlaufen, war in falsche Kreise geraten. Er sagt, mein Sohn war tot. Und jetzt lebt er. Und damit spricht Gott, Jesus, eine Wahrheit aus. Ohne diese Beziehung betrachtet dich Gott als tot. Auf diese Beziehung kommt alles an. Deshalb ist der Glaube so wichtig. Und Nun, das Letzte, was meinen Glauben nährt, außer Bibellesung, Entschluss und die Umkehr, das Letzte ist, dass ich weiß, mein Glaube wird von jemand anders getragen. Als der Sohn nach Jahren in der Fremde zurückkehrt und vor dem Vater steht, da wundern wir uns, wie der Vater ihm einfach vergibt. Und ich habe mich schon oft gefragt, wer hat eigentlich das alles bezahlt? Ich meine, der hat das Erbe versilbert und dann versoffen. Wer gleicht das aus? Wo geht das hin? Und nun gibt es einen Dritten, der in diesem Gleichnis gar nicht genannt ist. Aber ich glaube, dass er drin steckt. Es ist der dritte Sohn, der sagt, ich bezahle. Und das ist Jesus Christus, der die Schuld auf sich nimmt und sagt, ich zahle dafür. Und das sind die vier Dinge, die meinen Glauben stark machen. Und wenn dein Glaube dich nirgendwo hinführt, dann nimm einfach meinen. Und wichtig, don't start tomorrow. Fang heute an. Glaube macht wirklich selig. Amen.